wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Es ist Episode XXX, I don't know. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir hier erscheinen, weil wir sind immer noch auf der Imagine World. Ihr hört es vielleicht am Hintergrund. Wir sind immer noch auf der Messe in Nürnberg, heute am zweiten Tag. Zweiter Podcast, heute Morgen hatten wir eine Folge mit Konstantin. Heute ist das zweite Mal bei mir zu Gast ein Reisender. Felix ist da. Hallo Felix, grüß dich.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. So viel Reise tue ich ja gar nicht mehr, gerade jetzt gerade.
Ja, doch.
Ja, doch, stimmt. Aber ich habe eine Base, sagen wir es mal so.
Da kommen wir gleich zu. Ja. Ich habe zwei Zitate mitgebracht, die ich ganz schön finde tatsächlich. Die sind so ein bisschen, yo, obvious Zitate, wenn es ums Reisen geht. Trotzdem finde ich, treffen sie den Kern, weil sie auch von weisen Männern sind. Das eine Zitat ist, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Was macht das mit dir?
Als erstes stellte sich mir die Frage, ist das so? Also, weil wir wollten ja eine Welt, also guck mal, jetzt sind wir schon wieder drin. Wir wollten ja eine Weltreise machen. Ja, was für eine Weltreise? Wir sind in Asien gelandet, wir sind ja nicht weggekommen. So, weil ich da immer, wo ich hinkomme, mir denke, warum könnte ich hier leben? Also, was wäre, wenn? Und dann denkst du da mal ein bisschen weiter und was kostet hier so ein Haus oder eine Miete oder wie leben andere Expats zum Beispiel in bestimmten Regionen? Und dann denkst du, boah, der Lifestyle ist aber auch geil, lass mal sowas machen. Und dann denke ich immer ans Ankommen, will aber gar nicht ankommen. Weil sobald ich angekommen bin, denke ich mir so, jetzt können wir wieder los.
Ja.
Ja.
Also würdest du Goethe nicht zustimmen?
Doch, also schon so, also ich meine jetzt nicht jede Reise ist so, dass du da irgendwo ankommen willst. Und schon klar, dass du nicht ankommen willst, aber ich war mal eine Weile unterwegs, um zu gucken, habe ich Bock irgendwo zu leben und ist Deutschland eigentlich, also will ich in Deutschland leben oder woanders? Es hat aber auch nicht nur was mit, wo ist es besser zu tun, sondern du musst ja immer von deiner eigenen Lage ausgehen, wo du herkommst, denn mit ein paar Pässen kommst du überhaupt nicht weit und mit einem deutschen Pass kommst du sehr weit. Du unterliegst erstmal dem deutschen Recht beim Starten, ja, und du wirst immer Deutscher bleiben, das heißt finanziell, steuerlich, familiär und so weiter, bist du trotzdem, egal ob du es willst oder nicht, eine gewisse Zeit an ein Land gebunden, ja. Selbst wenn du weit weg wohnst. Du wirst immer wieder zurückkehren, du wirst deine Eltern besuchen oder hast jobtechnisch, bei mir war es so, jobtechnisch halte ich immer mit Deutschland zu tun gehabt und das macht sich bei einer Auswanderung schlecht.
Ja, ich habe gerade länger über den Satz davor von dir nachgedacht und finde, es sagt auch echt viel über dich aus, wenn du bereit bist, in einem anderen Land anzukommen. Also das heißt für mich ja, dass du sehr open-minded, sagt man glaube ich auch, bist so, ne? Und sehr neugierig sowieso.
100%, aber ich würde da noch eine Sache reinbringen, weil ich vielleicht ganz interessant finde. Und zwar, mein Vater ist sehr früh gestorben, Ziehvater, sagen wir es so. Der hat sich viel um mich gekümmert und so weiter. Der ist mit 52 an Krebs gestorben und der hat mal was gesagt. Und zwar, alles hat ein Ende. Einfach alles hat ein Ende. Egal welche Beziehung, jede Wurst und jede Phase, die du hast, hat ein Ende. Du bist auch nur 10 Jahre in deinen 20s. Du bist auch nur ein Jahr lang 16 Jahre alt. Und du bist mit 36 echt cringe, wenn du mit 16-Jährigen abhängen willst. Verstehst du? Also du hast, aber mit 16 nicht. Also mit 16 hast du die Zeit, wo du sowas machst. Mit 22, mit 35. Und wenn Leute sagen, weil wir heute ja auch Thema Bali haben, ach krass, das mit Bali hat also gar nicht so geklappt, dann sag ich immer, na doch, ja, 2 Jahre halt. Aber war ja da. Sind, sagen wir mal, im besten Fall 2% meines Lebens. Das ist doch mega. Wenn ich eine so lange Zeit meines Lebens mit so einer Phase füllen kann, das ist ja unfassbar bereichernd. Noch geiler ist, wenn ich wieder woanders eine Phase habe. Das heißt, ich gehe schon so gar nicht ran, wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal, Vietnam oder willkommen in der Mongolei und überlege mal, ob ich da leben will, dann heißt es nicht, ich überlege nicht, ob ich da sterben will, sondern ob ich jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre, 1 Jahr, weiß ich wie lange, da leben will. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann hatte ich da eine geile Zeit. Das ist ja der Punkt. Und so ist eher meine Herangehensweise. Gar nicht dieses absolute, also ich habe immer das Gefühl, in Deutschland suchen alle nach der Endenlösung für irgendetwas, also für die finanzielle Situation zum Beispiel. Muss jetzt alles geregelt sein und bis zum Ende so laufen oder Haus bauen oder Ehe oder alles soll immer forever sein. Selbst, ich sag's mal so, das hört sich total krass an, weil ich meine Frau liebe und meine kleine Family unendlich liebe, aber es ist auch nur für eine Zeit. Und zwar am besten Fall, bis ich sterbe, ja. Vielleicht auch über den Tod ein bisschen hinaus, wenn man ein bisschen spiritueller unterwegs ist. Aber vielleicht auch nur bis in 5 Jahren, weil wir uns dann nicht mehr leiden können. Aber dann heißt es ja nicht, dass die Ehe gescheitert ist, sondern so lange, wie wir sie hatten, geil war. Wenn wir sie denn geil machen.
Ja.
Also so sehe ich das, und das ist die Lehre, die ich daraus ziehe, was mein Ziehvater mir damals gesagt hat und was auch vieles ändert, weil wenn du alles so ein bisschen in Phasen unterteilen kannst, dann kannst du immer alles geben für die eine Phase, ja, irgendwie, weißt du? Oder es fällt einem leichter. Also sag mal, das ist Laberababer, laber ich jetzt und in ein paar Tagen verhalte ich mich wieder ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich auch immer wieder daran zurück und versuche auch selber so ranzugehen. Und wenn ich down bin mit irgendwas, dann denke ich mir, ist es vielleicht Ende von einer Phase oder muss ich mal was ändern oder kommt's eh wieder besser. Ich muss jetzt einfach nur mal ein bisschen durchzacken und so weiter.
Ja, ich finde es ganz geil, dass du so Ankerpunkte in der Selbstreflexion hast, die dich dann sozusagen im Kopf auch wieder resetten können, dass du dir das selber sagst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich habe auch so 2, 3 Sachen, bei denen ich immer mir Roger Willemsen zum Beispiel verehre ich. Der hat ganz viele tolle Sachen gesagt, die mich in ganz bestimmten Momenten resetten. Also beispielsweise sich nicht immer selbst als erstes ernst zu nehmen und in den Mittelpunkt zu setzen. Er hat das Beispiel gesagt, du stehst am Bahngleis, hast einen Termin und ein bisschen Stress vielleicht und der Zug fällt aus, weil mal wieder ein Personenschaden im Gleis ist. Wer sind wir denn, dass wir uns in dem Moment herausnehmen können zu sagen, aber mein Termin kommt gleich und ich komme zu spät und die blöde Bahn schon wieder. Da hat sich jemand vielleicht gerade das Leben genommen, wusste keinen Ausweg mehr aus einer Situation und ich stehe am Bahngleis und ärgere mich, dass mein Zug zu spät kommt. Dieses Beispiel hat er genommen und das hat mir so viel innerliche Ruhe auch gegeben und so einen innerlichen Reset gegeben, dass manchmal einfach man sich auch einen Schritt zurücknehmen muss, um Dinge in der Welt und sich selbst einzuordnen.
Das sagt sich immer sehr leicht. Dann kommst du wieder in so eine Situation, die vielleicht ein bisschen anders ist. Ich merke das bei mir schnell mal. Ich habe ja in Bali gelebt und dann war das halt so, dass ich immer mal gemerkt habe, dass ich doch wieder in so einen Stress verfallen bin und mir dachte, ja, wir haben doch die Zeit. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit. Oder auch hier, ich muss noch das schaffen und das schaffen und das schaffen und das schaffen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ja, dann schaffe ich das halt nicht. Also ich habe ja irgendwo auch Deals gemacht und ich baue drauf auf. Also das sagt sich immer so leicht, ne? Jetzt gerade zum Beispiel gerade vor der Messe und so weiter, ich hatte so viel Vorträge vorzubereiten, ich hatte so viel Deals zu überblicken und so weiter und. Ich habe von morgen früh bis abends spät gearbeitet, um Sachen fertig zu kriegen. Aber ich habe zum Beispiel auch mir den Dezember komplett freigehalten. Also, und den habe ich mir so freigehalten, dass ich gesagt habe, ab Mitte November nehme ich nichts an. Was bedeutet, ich habe 2 Wochen Puffer. Ja? Aber der Dezember soll frei sein, weil jetzt ist halt mal dann Alarm. Und dann ist halt im Dezember mal kein Alarm. Und das muss man halt, glaube ich, machen und sich auch finanziell, erlauben oder beziehungsweise darauf hinarbeiten, weil sonst hast du ja überhaupt gar keine Zeit. Also, ist, wie gesagt, da, ne, wer bin ich denn, wenn ich den Termin nicht verpasse, aber vielleicht habe ich ein sehr großes Problem dann. Dann hätte ich vielleicht einen Tag vorher anreisen müssen und so weiter und so. Also, aber ja, in der Situation, klar, aber das ist so ein sehr, sagt man, pathetisches Beispiel, so ein sehr, weißt du, gerade wenn sich im, die Deutsche Bahn kommt auch aus anderen Gründen nicht pünktlich, ne?
Also, also ich glaube, es geht einfach um den Moment, sich selber nicht so wichtig zu sehen. Nämlich, ich verstehe das total, dass du sagst, okay, wenn ich einen Termin verpasse, hätte ich einen Tag eher anreisen müssen. Ich will eigentlich mich verlassen auf die, auf mein Transportmittel meiner Wahl, dies, das. Aber mir hilft es, und deshalb ist es für mich nicht pathetisch, sondern wirklich ein, und das war, wollte ich nur sagen, dieser Anker, den du dir gesetzt hast durch deinen Ziehvater oder ich jetzt durch Roger Willemsen, den ich mir genommen habe, der mir hilft in so einer Situation, mich nicht zu sehr zu ärgern, weil, ne, das meine ich nur, ne, so, dass die Probleme haben, die auf ganz anderen Schienen fahren, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Aber so ein Land wie Bali oder Asien allgemein hilft schon durchaus, dass man als Deutscher merkt, Alter, chill mal dein Leben hier. Weil, ja, die sagen zum Beispiel später, also für die ist später irgendwann, nicht, wir haben ja in Deutschland, wenn ich sag, ja, wir sehen uns später nochmal, dann denkst du so, naja, das ist, also ist so ein Zeitraum von 2 Minuten bis 5 Stunden. Das ist ungefähr später. Aber die ist später, das kommt irgendwann, das ist ab jetzt irgendwann.
Ja.
Vielleicht auch nie, aber so. Und dieses später hat mir sozusagen beigebracht, dass man sagt so, ja, das, dann zieht sich das Leben an der Stelle ein bisschen. aber ich sag mal, die ganze lebenstechnische Infrastruktur ist in Deutschland einfach anders aufgebaut.
Und diese später und gleich sind ja einmal Definitionen, die wir lernen in dem Anfangsstadium unseres Lebens sozusagen.
Ja.
Mein Kleiner hat irgendwann mal gleich, wenn ich gesagt habe, ich komme sofort, hat er irgendwann, habe ich dann mal gesagt, 5 Minuten. So. Und jetzt setzt er, wenn ich sage, ich komme sofort, mit 5 Minuten gleich. Wenn ich nach 5 Minuten dann nicht da bin, kommt er zu mir und sagt, du hast sofort gesagt. So, also er weiß genau, eigentlich bedeutet es 5 Minuten, wobei aber sofort ja vielleicht auch ein bisschen gedehnter ist bei mir.
Wie alt war dein Kleiner noch?
Der ist 8 wird er jetzt. Ah.
Weißt du, was ich krass finde? Bei Kindern, und das hört sich also krass an, wenn du ein Kind bekommst, du wirst es nachvollziehen können, in dem Moment, wo das Kind geboren ist, dein erstes Kind, merkst du, dass alles aufhört.
Ja.
Und das hört sich so krass an, weil in dem Moment, wo er geboren ist, ist deine Frau auch schon nicht mehr schwanger. Ende. In dem Moment, wo du den ersten Tag überstanden hast, wird er nie wieder ein Tag alt sein. In dem Moment, wo sein erster Geburtstag war, war es das mit dem ersten Jahr. Ende. Und dann bist du so, boah, Alter, warte, ich hatte gar nicht so viel Zeit. Ich muss ja noch, das ist ja alles nicht so lang. Und dann bist du so, alles endet permanent. Jede Phase, jedes. Ja.
Unser Großer wird jetzt 10. Und ich habe in meinem Kopf schon 5 bis 9 Mal gedacht, verdammt, dann ist er nicht mehr einstellig. Das ist die einzige Zeit in unserem Leben, in dem wir einstellig alt sind. Ab dann ist er für immer und ewig 2-stellig, vielleicht auch mal 3-stellig.
Das war deine Chance sozusagen. Und dieses, du wirst, also ich sag mal so, das nennt der liebe Gott, das Universum oder was auch immer, gibt dir jetzt die Möglichkeit, auf diesem Planeten mit diesem Stöpsel genau das zu erleben oder eben nicht, Brody. Und wenn du es nicht tust, dann wird niemand es dir wiedergeben können. Denn selbst wenn du noch ein Kind produzierst, dann bekommst du nicht ein Kind. Dann hast du schon, bist du in der Phase von 2 Kindern. Es ist ja was anderes. Und es ist was total Schönes. Aber das zeigt ja auch, dass wenn du sagst, wenn dein Kind sagt, ja okay, 5 Minuten und du hältst dich nicht dran, weil du musst halt noch Sachen fertig kriegen, dass du dann so an so einem Punkt bist, wo du, also ich fühle mich da richtig schuldig, weil ich mir denke, er hat mir das eigentlich gerade aufgezeigt, dass ich die Drecksau bin, die diese 5 Minuten verspielt hat.
Ja.
Und das tut mir immer so im Herzen weh, weil ich würde gerne permanent da sein. Also gerade, wie ihr merkt, bis gestern Abend war ich noch bei einer Veranstaltung, mein Kind ist ins Bett, meine Frau sagt mir, ja, der geht gleich ins Bett. Ich so, ja, ich komme noch her, der schläft schon ein. Und ich so, das war meine Chance für heute. die ist vertan.
Ja.
So. Und wie so viele Chancen bekommst du nicht bei einem Kind?
Ja, genau.
So, das ist krass, ja.
Vor allem ist die Zeit, ich habe das irgendwann mal neulich in der Statistik gelesen, hier ist What's the Story, der Eltern-Podcast übrigens.
Ja, du verhudelst dich aber auch immer krass, ne?
Na, wir quatschen einfach, ich liebe das sehr, ey. Also ja. Wir nehmen uns was vor, eigentlich ist hier der ganze sonst iPad voll anderer Fragen und wir kommen ins Quatschen, aber so soll es auch sein. Ja, ja. Also solange das dir Spaß macht.
Ja, für mich ist alles schnucke.
Was wollte ich gerade sagen? Verdammt, jetzt habe ich den Gedanken.
Bali, erstes Bild. Gute Überleitung. So,
ich hatte eigentlich noch einen wichtigen Punkt. Verdorri, nur eins. Egal. Okay, dann haben wir es jetzt abgewunden an der Stelle. Ist mir aber auch wurscht und recht. Wir haben uns ja gestern schon mal gesprochen. Das werdet ihr im Podcast vielleicht gehört haben, weiß ich nicht. Aber für diejenigen, die die Folge von gestern mit dir nicht gehört haben, vielleicht kannst du einmal in zwei Sätzen sagen, wer du eigentlich bist. Weil, ja.
Ja, ich bin, sag ich mal, Mode-Beauty-Fotograf früher gewesen. Bin ich zwar immer noch, aber es ist noch viel mehr dazugekommen. Travel, die Familiengeschichte mit meiner Frau und wo wir in der Welt unterwegs sind. Ich mache sehr viel unterschiedliche Arten von Fotografie, was ja meinetwegen untypisch ist, aber ich liebe es immer, aus irgendeiner Fotografie dann auch etwas Wirtschaftliches rauszuschlagen. Nicht nur wegen der Kohle, sondern wegen der Sinnhaftigkeit. Weil dann weiß ich nämlich, warum ich etwas Bestimmtes mache und die Fotografie bringt mich auch immer dazu, etwas zu tun. Also beispielsweise um 4 Uhr aufzustehen und irgendwo hinzugucken und dann hast du ein krasses Erlebnis und das hättest du eventuell nicht gemacht, hättest du zum Beispiel eine YouTube-Story nicht drehen müssen. Mhm. Und das hilft halt. Oder das finde ich geil. Also die Kamera bringt mich wohin. Das finde ich immer das Schöne. Also wenn man das aus der Perspektive sieht. Und ja, ich meine, ich bin relativ bekannt. Also in meiner Fotografie wird dafür bekannt, so glamouröses Zeugs zu machen. Aber ich liebe es auch, wenn es mal richtig rough wird. Und trotzdem habe ich da immer, ich habe immer einen Printgedanken irgendwie im Hinterkopf. Vermutlich, weil ich Grafiker mal gelernt habe. Aber das macht mir eben Freude zu sehen, wenn Sachen dann auch am Ende wirklich gedruckt werden. Und ich es in meinen Händen halte. Ach, guck mal, ich bin ja für Alpho auch hier, ne? So, siehst du, da habe ich eine krasse, ne, egal. Alpho-Fotobuch.
Was ist Alpho-Fotobuch denn?
Ja, genau. Also nein, das war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber das meinte ich wirklich. Ne?
Ja.
Aber mit Alpho-Fotobuch hast du die Möglichkeit, sag ich mal, relativ günstig Ausbelichtung in Buchform zu holen. Also einfach ein Fotobuch, ja, was jeder machen kann, easy peasy. Und dann hast du zum Beispiel in dem Fall unsere Reisen, die Fotos mit meinem Sohn und tralala, die ganzen Sachen in einem Buch. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, gerade für Fotografen, weil wir das heute nämlich bequatscht hat mit Editorial, du kannst auch einfach dein Lookbook so printen lassen. Ich meine, was kostet? Vorhin war ich bei dem Stand von Alpha. Das
warte mal, steh mal auf, mach mal was ganz Neues hier.
100 Bilder, hast du hier ein Buch?
Nee.
100 Bilder in einem Buch sind 1,5-2 Zentimeter dick und du hast ein komplettes Portfolio mit ausbelichteten Fotos. Das ist doch geil, oder? Was ist das? Momente festgehalten.
Das ist sozusagen meine Visitenkarte.
So, oder, weißt du, was auch gut funktioniert? Du musst das nicht, du hast ein Magazin bestellt, ja, ne?
Genau.
Geh mal auf CD-Booklet.
Mhm.
Ist zwar quadratisch, aber funktioniert nochmal anders und kriegst auch, das habe ich früher nur gemacht, ich habe für jedes Jahr ein neues gemacht. Hab mir 500 Stück bestellt und immer,
ja, ist geil.
Genau. Ja. Aber eben mit diesem fetten Fotobuch, man müsste eigentlich in jedem Fotoladen sein, um mal die Sachen durchzugucken. Weil wenn du mich fragst, wer bist du eigentlich, dann würde ich am liebsten sagen, hier, nimm mein Buch, guck ja, durch, dann genau. Weißt du, wer ich bin. Ja. Weil das ist eigentlich, das ist sozusagen meine Fotografie. Das darf ich gar nicht zeigen, Bruder. Was druckst du denn hier rein? Flipper aus, ey. Es ist auf jeden Fall nicht jugendfrei.
Naja, dieses eine Bild, Entschuldigung.
Ich bin Familienfotograf, ne? Mach doch kein Schmuddelzeugs.
Also, während Felix das mein Zine durchblättert, kann ich euch vielleicht sagen, oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ich muss mit Sabrina sprechen, wenn ihr in den Shownotes guckt, ist da eventuell ein Rabattcode für Alpho Fotobuch. Vielleicht kann ich das rausschlagen, mal gucken, dann könnt ihr das in den Shownotes euch angucken und eventuell benutzen.
Weißt du, was ich auch... Sie haben ja diverse Produkte von Alpho uns schon holen können, bevor die wirklich auf den Markt gegangen sind. Und da haben wir halt aus allen Bereichen uns was geholt. Dann war halt so Puzzle. Ich meine, ich habe noch nie ein Fotopuzzle bestellt. Hast du es mal gemacht?
Nee. Doch, doch.
Das ist ja total geil. Weißt du, was nämlich der Clou davon ist? Wir haben dann überlegt, also ich hätte nie ein Fotopuzzle bestellt, ganz ehrlich. Dann haben wir das gemacht. Ich habe so von der Opera in Australien habe ich ein Puzzle bestellt. Ja. Und dann mussten wir das natürlich puzzeln, weil ich muss ja wissen, wie es dann aussieht und wie es funktioniert. Also saß ich da mit meiner Frau und habe da stundenlang diese Opera gepuzzelt. Also da, wo wir standen.
Ja.
Und wir haben auch, da sind wir auch drauf. Und dann irgendwann, wir haben immer dieses Teil gesucht, weil wir waren nur ganz klein drauf, wo wir drauf sind. Das heißt, wir haben uns die ganze Zeit über Australien unterhalten, während wir es gepuzzelt haben. Und am Ende war es fertig gepuzzelt und dachten wir uns, ja und jetzt? Wir hängen uns doch jetzt kein Puzzle an die Wand, ne? Also, aber, wir haben gedacht, aber das ist doch geil, das können wir doch Nubia, also meiner Schwester, schenken, weil die ist nämlich auch nach Australien gegangen. Jetzt haben wir ein Weihnachtsgeschenk für sie und sie kann sie kann jetzt dieses Australien-Puzzle mit einem Bild von uns.
Ja.
Das ist schon sehr geil.
Absolut. Guck mal, waren die gestern nicht auch da, die Samba-Tänzer, als wir gesprochen haben?
Ah ja, die machen jetzt wieder Bambule hier, ja, jetzt laufen die hier durch und wackeln mit dem Wind.
Ja.
So sieht's nämlich aus.
Anyway.
Hier ist nämlich Big Party, sag ich euch.
Ja, absolut. Tanz zusammen mit mir. Okay, ich höre auf zu singen. Du machst es mir auch wirklich schwer, so einen roten Faden zu finden. Hör mal.
Was für rote Faden? Ich habe dir schon gesagt, zeig das erste Bild von Bali und du hast es nicht gemacht. Jetzt zeig das erste Bild von Bali.
Ich wollte erst noch mal fragen. Du hast es ja schon mehrfach gesagt. Wir werden heute über Bali sprechen. Das Thema unserer Folge heute nicht nach 52 Minuten, sondern schon nach 27 Minuten ist... Wo ist es da? Bali, zu Hause, fern von zu Hause, Fotografie, Erinnerungen und das gelebt und gelebte Tradition. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und wir haben gestern in dem Podcast, den ihr euch sehr gerne anhören könnt, eine ganz tolle Folge mit Felix drüber gesprochen, dass du, wir haben ausgerechnet, glaube ich, 26 mal, 27 mal umgezogen bist. Und ich glaube, dann war 25 auf jeden Fall der Umzug nach Bali. Warum Bali?
23. Ne, 23.
Ja, 23, genau. Aber 25 der Umzug. Der 25. Umzug.
Ach so, Gott.
Weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, warum Bali? Es war eigentlich so, wir wollten eine Weltreise machen. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, ich gucke immer, ob man da leben kann. Dann waren wir eine ganze Zeit in Vietnam. Dann sind wir nach Bali. Und dann ist da so ein Expat-Life. Also da sind sehr viele, die aus allen Ecken der Welt da sind, aus diversen Gründen, die dort immer meistens eine Zeit lang leben. Und ich fand es halt zum einen sehr inspirierend und zum anderen, also gute Gespräche, geile Leute kennengelernt und vor allem das Mindset, man merkt es immer, die fragen dich nicht, was ist deine Arbeit, sondern die fragen dich, womit beschäftigst du dich? Was ist deine Passion? Was findest du geil? Das ist so geil. Jetzt trommeln die. So, also, das ist, darum geht's permanent. Oder, und was fotografierst du eigentlich? Sowas wird gefragt. Dieses Mindset, das muss man einfach mal so ein bisschen erlebt haben. Dieses Ex, wenn man da mal ein bisschen Ruhe hat und nicht als Tourist da reingeht, dann ist das das eine. Und das andere ist, wir hatten dort auch wie so eine Art Family kennengelernt durch die Nanny, die wir hatten. Das sagt sich immer so so crazy, aber dort haben viele eine Nanny, weil es einfach schön ist. Aber wir waren ja trotzdem mit ihr unterwegs.
Ja.
Pippo hat einfach noch jemanden, also es war einfach geil. Und Pippo war auch immer mit ihr in ihrer Familie, nicht zwangsweise bei uns. Dann hat es wie ein Balinese gelebt. Also und das fand ich so geil. Und dann waren wir irgendwie so, ja, können wir uns vorstellen, hier länger zu leben? Und wir waren so, ja, Mann, ich habe 1000 Ideen für Bali, was wir im Studio noch machen und dies noch und das noch. Und dann war ich irgendwann so, naja, also, einfach mal riskieren. Andere haben es auch gemacht. Also, wenn die anderen das hinkriegen, warum sollte ich das nicht hinkriegen? So.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das einfach. Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, ja, aber dann darfst du halt auch nicht, also erstens musst du ein Arbeitsvisum haben, ist sehr kompliziert, sag mal, die Visastruktur sehr kompliziert, ist machbar, aber dann auch nicht, wenn du deutsche Kunden permanent bedienst, weil das macht es dann wieder schwer.
Ja.
Und an der Stelle war der Grund, warum wir es dann nicht länger dort gelebt haben. Aber ansonsten ist es für mich einfach nur eine unfassbar spannende Kiste, mich selbst in der Situation anders und neu kennenzulernen, weil du bist ja selber eine andere Person. Ja. In jedem Land, egal wo du hingehst, bist du ein anderer Mensch. Und dann ist ja die Frage, gefällst du dir selbst als dieser Mensch? Und ich fand das schon ganz geil. Vor allem, oder auch wir als unsere Familie. Und ja, das ist der Grund, warum Bali. Natürlich hat die Kultur und die Menschen dort sehr viel damit zu tun, weil die Offenheit dieses, also in Südamerika hätte ich jetzt mehr Schiss, dass mir Sachen gemobst werden. Dort haben wir die Türen wirklich, also ich habe literally ein halbes Jahr gar nicht gemerkt, dass meine Office-Tür, die eine riesengroße Schiebetür ist, dass man die einfach aufschieben kann. Ich dachte, das ist ein Fenster. Das war einfach durchgehend offen. Da hätte jeder reinspazieren können. Das war krass. Und naja, wir haben auch dann sehr oft einfach nicht abgeschlossen, weil warum? Also, und das ist dort, guck mal, in Bali ganz normal. Moped, fährst irgendwo hin, packst deinen Helm aufs Moped, gehst ins Restaurant. Mach mal in Deutschland.
Ja.
Der Helm ist weg. Wenn das Moped dann noch da steht. Also, ja. Das ist, und wir sind in Deutschland, sicheres Land und so. Weißen, das ist auch ein Grund. Es gibt 1000 Gründe. Aber so dieses, weißt du gehst ja immer nach Bauchgefühl und das Bauchgefühl hat gesagt, haben wir am Bock ziehen.
Ja.
Genau.
Ich habe ein Foto mitgebracht, weil...
Nein. Nee, das habe ich mitgebracht.
Du hast ein Foto mitgebracht, wir haben es gemeinsam ausgesucht. Oh, Kinder, ist auch für mich die sechste Stunde schon. Ich saß heute. Dass die Frage beantwortet, welches Foto fängt für dich am besten die Seele Balis ein? Die Frage hast du mir gestern auch netterweise oder vorgestern zugeschickt. Ich fand sie sehr schön und deshalb gehen wir mal in das Foto rein.
Ja.
Ich beschreibe es einmal kurz. Wir sehen auf diesem Foto wahrscheinlich eine spirituelle Session oder ein gemeinsames Happening. Wir sehen ein wildes Durcheinander von Menschen im Vordergrund unscharf links raus sieht man im Anschnitt einen Mann, der aus dem Bild rausguckt. Im rechten Bild unscharf sieht man einen Mann mit geschlossenen Augen, der ins Bild reinguckt. Vorne sehen wir diverse Hände. Ich weiß gar nicht, ob die eine Hand sogar... Na, ich würde sagen nicht, dass das deine Hand vielleicht ist. Vielleicht ist es doch deine Hand. Nee, aber es kommt von unten eine Hand noch ins Bild rein. Und das Zentrum des Bildes ist ein Mann im oberen Drittel linksbündig, der die Augen zu hat, nach unten guckt und komplett in so einer, wie nennt man das denn, in so einer Phase der Ekstase, der spirituellen Ekstase vielleicht ist. Der guckt nach unten, im Hintergrund sieht man noch weitere Hände und Schirme in den Himmel gestreckt und noch eine Hand, die so ganz besonders hoch rausgeht, die alle Finger von sich gespreizt hat. Und das ist ein Bild, bei dem ich mich frage, erstens, wie war es für dich, da so mittendrin zu sein? Und hast du das bewusst auch so geschossen, das Bild, dass du ihn scharf haben wolltest und das so zeigen wolltest? Und warum macht das für dich die Seele Balis aus?
Also, wie du das Bild beschreibst, ist krass. Also, du hast so vergessen, die haben alle so kulturelle Kleidung auch.
Ja, stimmt.
Noch näher ran?
Ja.
Okay. Die haben alle so kulturelle Kleidung an und das sind einige Priester und hohe Priester und das sieht man an den Mützen oder beziehungsweise an den Kopfbedeckungen. Und ja, ich wollte den Typen so fotografieren, weil der Wichtigste in dieser Situation war und der hatte sozusagen eine Connection zu Gott.
Aha.
Oder zu einem Gott. Und das habe ich halt versucht einzufangen, während wirklich Hunderte drumherum waren und wild ihn auch berühren wollten, weil sie dann sozusagen von diesem Esprit auch was abbekommen und so weiter und so einen Kontakt zur Außenwelt haben.
Ja.
So habe ich es mir erklären lassen. Was genau gemacht wurde, es passiert immer traditionell so dermaßen viel bei solchen Zeremonien, dass ich schwer hatte, alles zu verstehen.
Ja.
Aber das ist immer spannend, sich da reinzufuddeln. Und ich sag mal so, das ist ein bisschen so, wie wenn ein Deutscher jemanden das Weihnachten erklären soll, aber aus historisch-christlicher Sicht. Mach mal. Da denkst du dir so, ja, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum man das macht, aber ist halt geil. So. Also, und so ist es dort auch, wenn du da jemanden fragst, dann sagt er, ja, das, also sie können dir schon wesentlich mehr erklären, weil das wesentlich mehr in deren Kultur verankert ist, aber da passiert so viel, dass sie es auch nicht immer alles können. Jetzt wollte ich ihn schon so fotografieren und ich bin sehr weitwinklig unterwegs, weil ich es liebe, wirklich dran zu sein. Hätte ich das mit dem Tele gemacht, wäre das alles so aus Entfernung. Die Glückssituation, die ich hatte, ist, dass der eine eben den Schirm hoch und der nächste die Hand hoch und du durch diese weitwinklige Perspektive so ein riesen Tohuwabohu in diesem Bild hast und er trotzdem im Zentrum diese Trance darstellen kann. Das ist das, warum das für mich diese Seele so einfängt, ist, weil ich am Anfang, als ich nach Bali kam, habe ich eine Zeremonie gesehen und dachte mir so, boah, wie krass. Und dann haben die mir auch noch gesagt, das passiert nur einmal in 50 Jahren, diese Zeremonie. Und ich so, oh, holy shit. Was habe ich denn bitte für ein Glück? Ja, und dann habe ich ein paar Tage später erfahren, dass jede Zeremonie nur alle 50 Jahre irgendwie gefühlt passiert oder nach 30 oder nach 10, aber es passieren halt ständig welche. Ja. Insofern ist das jetzt, also die finden jeden Grund. Und das Lustige ist, dass diese Zeremonien die zweitgrößte wirtschaftliche Kraft des Landes ist nach dem Tourismus. Da wird so viel Blumen, Gestecke, tralala und alles verkauft und geproduziert, dass sie einen unglaublichen finanziellen Fluss haben. Wenn das wegfallen würde, hätten die alleine wirtschaftlich sogar ein Problem. Unabhängig davon, aber die Seele, das, was Bali so ausmacht, ist, dass die das so leben, fühlen und in ihren Alltag so integrieren. In Bali wird jeden Tag vor jedem Haus so ein kleines Köpfchen mit diesen Räucherkerzen und so weiter, zünden sie an und so weiter. Auch wir durften mit unserem Moped nicht fahren, weil unsere Nanny gesagt hat, sie möchte nicht, dass wir mit dem Moped einfach so fahren. Es muss erstmal eine Zeremonie gemacht werden. Also haben wir einen Priester bezahlt, dass er unser Moped weiht und dann waren wir damit, hatten wir einen halben Tag damit zu tun, unseren Moped zu weihen. Krass. Das ist das, was ich irgendwie so unglaublich toll fand, auch wenn ich jetzt mein Moped gefühlt nicht weihen muss. Aber das Skurrile ist, auch meine Frau sagt das immer, wenn wir in Bali sind, wir fahren nicht mit einem ungeweihten Moped, weil das fühlt sich so falsch an. Also weil, stell mal vor, es passiert, also nee. Ja. Und da bist du schon so halb gefangen, oder was heißt halb gefangen, bist so halb mit ein bisschen in dieser Kultur und denkst dir so, ich möchte das schon, das gehört zu Bali und ich möchte diese Kultur, ich finde die schön, das ist genauso wie ich es schön finde, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, die auch schön, und Weihnachten ohne Weihnachtsbaum sind scheiße. So haben meine Eltern immer gemacht.
Ja.
Weil wir müssen uns ja im Konsum da nicht, mir doch scheißegal, mach den Weihnachtsbaum dahin, ist doch geil, gemütlich, gehört für mich dazu.
Ja.
Auch wenn ich jetzt nicht christlich bin.
Ja.
So. Und ich bin auch nicht Hindu, aber wenn ich was wäre, dann wahrscheinlich am ehesten Hindu-buddhistisch angehaucht, sage ich mal, weil alles, was den Glauben angeht, würde ich sagen, das liegt mir näher.
Ja. Ich habe noch eine Sache an dem Foto, falscher Knopf, eine Sache am Foto, die mir beim länger drauf gucken gerade aufgefallen ist,
ja,
die wahrscheinlich auch Glück ist oder ziemlich sicher Glück ist, aber die ich genial finde. Ich finde, dass der Typ auch mega krass eingeframed.
Das ist tatsächlich kein Glück. Das hat was damit zu tun, was du nicht siehst.
Also lass mich den Gedanken einmal aussprechen, dass der eingeframed ist. Das heißt also, wir haben die Hand von ihm, die nach vorne geht. Wir haben die andere Hand, die nach oben gestreckt ist mit den Fingern. Und wir haben hinten die Schirme, die ihn sozusagen in eine Art Dreieck reinbringen. Und das ist mir gerade aufgefallen, finde ich genial, weil es einfach auch das den Mittelpunkt von ihm sozusagen noch mal viel deutlicher macht.
Ja, also ich muss sagen, das eine, was, also als ich bei der Zeremonie war, da hast du hunderte, also wirklich hunderte Leute, die alle weiß gekleidet sind.
Ja.
Vorm Meer. Das heißt, du hast Beige-Töne, du hast das Meer, was eigentlich eher weißlich oder wenn mal überhaupt dieses dunkle Blau, was auch immer. Plus du hast den Himmel, also alles hell, 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 hell. Und die Beige-Töne, Schrägstrich, die Mützen oder Fähnchen, die sie da hatten, oder die Schirmchen, die dann gelb waren. Das heißt, farblich sind wir schon mal davon abgetrennt. Dann hast du das Gewusel und jetzt habe ich ihn im Zentrum, weitwinklig. Dadurch, dass er im Zentrum weitwinklig ist, ragt sowieso alles von außen zu ihm rein. Das ist sozusagen das, wo ich sage, nicht Glück. Das Glück, was ich hatte, ist, wo der eine die Hand dann einmal hochgenommen hat und ich mir dachte, boah, dieses nach was strecken, als ich das fotografiert habe, ich hatte permanent Gänsehaut, weil das einfach ein krasses Gefühl war. Und dann denke ich mir so, ich hätte es auch mal filmen können. Ne? So, aber Filme habe ich nicht viel gemacht. Max Münch war auch mit dabei, den habe ich mal mitgenommen gehabt. Und der macht ja krasse Landschaftsaufnahmen, Abenteueraufnahmen und so weiter. Unfassbar krasser Typ. Und der war mit dabei, dem ging es an diesem Tag nicht so gut. Aber der hat da ein, zwei Sachen gefilmt gehabt, auch geil. So, das ist so mein bei Reisefotografie, du kannst ja alles hinquatschen oder sowas. Da gehört schon auch ein Stück weit Glück dazu, aber du kannst das Glück ja auch provozieren und so ein bisschen einen Blick für eine Sache haben. Und ich sag mal so, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen, zum Beispiel letztens hat mir Dennis Schmelz sein Buch geschickt, auch krasser Typ, macht krasse Bilder. Da sind die Sachen mehr, sag ich mal, wie soll ich das sagen? Ich bin mehr wie so reportagemäßig unterwegs im Vergleich mit einem Fokus auf Menschen. Und er ist sehr grafisch, bildlich unterwegs, hat sehr viel krasse Farben, Flächen, Formen und so weiter. Und mir geht's mehr darum, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir da sitze und dir sage, warum ich überhaupt bei der Zeremonie war, unabhängig mal von der Kamera, und warum ich das so geil finde, das dort zu erleben. Und das verbindet vielleicht auch so ein bisschen, warum ich gar nicht so weit gekommen bin bei meiner Weltreise, weil ich die Menschen, ich will mit denen zu tun haben. Mhm. Na, ich will jetzt nicht nur einfach, ja, war schön, euch kennengelernt zu haben, weil, also ab wann kann man sagen, hat jemand kennengelernt? Also, das ist so, ich will gerne in dem Alltag mit dabei sein. Ich will, wenn ich mit einem Fischer unterwegs bin, ich will die scheiß Krabben selber rausfischen, Junge. Und ich will am Ende noch am liebsten, dass er mir ein Schnäpschen mit ausgibt, weil er sagt, danke, dass du mir heute geholfen hast. Das war echt eine Hilfe, oder? Und dann vergesse ich auch die Kamera oft mal, dass ich das, ne, so. Das
hör dir meine Episode an mit dem kroatischen Fischer. Habe ich genau so gemacht. Ich habe einen kroatischen Fischer auf einem ganz kleinen Boot begleitet auf die Adria raus, wo er wirklich nur Fische für seine Familie, seinen Eigenbedarf rausgeholt hat. Morgens um 5 Uhr waren wir draußen und es war so toll. Wir haben dann auf der kleinen Nussschale die Fische ausgenommen und sind dann zurückgetuckert mit seinem 1 PS Tuckerding und auf dem Weg Richtung Hafen, das dauert dann ja auch, also es ist wirklich so ein ganz langsames Rasenmähermotorgeräusch, was dann im Hintergrund ist, und du siehst den Hafen, diesen Mini-Hafen dann schon, aber du brauchst halt trotzdem noch 20 Minuten, bis du da bist. Und dann greift er ich weiß gar nicht, waren 3 Stunden, glaube ich, auf dem Wasser, greift er 7-8 Uhr unter seinen Sitz und holt eine Flasche Grappa raus und gibt mir dann morgens, bevor ich überhaupt irgendetwas anderes gegessen oder gefrühstückt habe, ein Grappa.
Ja, muss.
Und ich habe echt nur gedacht, so, ja gut, der Tag ist gelaufen, ciao.
Ich finde das so geil.
Aber
man muss manchmal aufpassen, weil ich habe zum Beispiel in Vietnam, habe ich immer auch so gedankenlos mir alles mal mitgemacht und ja, du musst mal einen trinken und irgendwann hat mir mal einer gesagt, nee, Bruder, du musst aufpassen, du kannst davon echt blind werden. Und ich dachte, ja, Bruder. Ne? Und dann habe ich aber davon gelesen und dann habe ich halt festgestellt, also es kommt halt drauf an, wie Leute das brauen, aber wenn das jetzt billig gebraut wird, dann ist da sehr viel Ethanol drin und das kann wirklich dazu führen. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber für mich, ich würde es wieder machen, weil, also gehört irgendwie dazu.
Ja.
Ist doch geil.
Ich habe noch eine Frage, bei der du gerade gesagt hast, ich hätte mal ein Video machen sollen. Ich habe mal mit jemandem drüber diskutiert, über den Stellenwert von Fotografie versus Videos. Und ich habe gesagt, ich bin total happy, dass ich einen einzelnen Frame, einen einzelnen Moment auf einem Frame einfach einfrieren kann. Und er sagte dann zu mir, naja, aber wir haben ja auch Video. Also warum einen Frame? Warum nicht 2 Minuten davon? Und du hast das Ganze in Bewegtbild und noch mit Ton und die Szenerie. Was würdest du dem als Fotograf, als der du heute bei mir bist, entgegensetzen?
Also erstmal würde ich sagen, es gibt ja nicht entweder oder, zum Glück. Aber es kommt ja auf die Situation an. Manche Sachen sind halt fototechnisch spannend, sagen wir mal, ich habe jetzt bei den Vietnam-Sachen, ne, da habe ich die Tanten, die da die Netze da reparieren.
Das ist für Foto mega.
Ja.
Für Video weiß ich nicht.
Aber reparieren da halt rum, mein Gott. aber bei der Geschichte, da sind so krasse Sachen passiert. Da raucht's, da macht's, da tust, da schreit. Der hat ja geweint die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Bild dabei. Ich habe einen alten Mann, der aus tiefstem Herzen heult. Der auch so krass. Das als Foto ist natürlich auch krass, ja. Aber als Video ist es auch so berührend und alles. Und ich meine, wenn man bei Planet Drachor mal sich, ich habe mein letztes Mal auch schon gesagt, ne, sich die Videos anguckt, da gibt's schon ein paar, wo ein paar Tränen sind. Oder geht mal bei Planet Drachor auf den Reiter Reels und ich verspreche euch, da sind ein paar dabei, da bleibt euch das Herz kurz stehen. No joke. Wenn ich mir das angucke, da sind Geschichten passiert, die sind echt heftig. Und die gehen nicht als Foto.
Ja.
Da ist zum Beispiel einmal so ein Schmetterling gekommen, so ein großer Schmetterling, und wir sind zu der Familie von einer Freundin in Vietnam gefahren. Und die Oma von ihr ist gerade in der Nacht gestorben. Die ganze Familie kommt, die besingen die immer und tralala. Und am Morgen stehe ich auf und dann kommt da so ein riesengroßer Schmetterling, also ein riesen Vieh, kommt da an und fliegt die ganze Zeit um uns rum. Und ich fange an zu filmen und alles. Ich hätte ein Foto machen können von dem Schmetterling, aber was macht das? Dann zeige ich dieses Video dem Mädel und die fängt sofort an zu heulen, weil dieser Buffalo-Butterfly, der kommt eigentlich nicht so nah und den gibt's nur sehr selten. Und genau dann stirbt die Oma. Und in deren Glauben ist es so, dass die Urahnen in Form von Schmetterlingen zu einem kommen, um eine Seele abzuholen. Und ich krieg schon wieder Gänsehaut. Wenn ich das höre, und da ist sie wirklich gerade, das ist, weißt du, ich meine, Gelaber oder nicht Gelaber, aber da denkst du so, boah, ey, wenn das stimmt, Junge, ja. Boah, das ist so heftig. Und da, du siehst meine Frau, die ist komplett aufgelöst, kannst du dir gar nicht angucken, ne? Also, aber das kannst du, also, das sind Fotos, ja, dann muss ich ja labern, aber du, ich brauch dir das nicht labern, guck dir das Video an, recht. Ja. Mehr muss ich nicht sagen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schön. Also, für manche Sachen so und für manche Sachen so.
Aber in dem Moment, voll, also bin voll bei dir, aber in dem Moment muss man sich ja vielleicht auch mal entscheiden, was man macht. Ja. Weil, also klar, es gibt diese eierlegenden Wollmilchsäue, die auf der Kamera noch, keine Ahnung, eine Instago 2 drauf haben oder was auch immer. Und dann machst du alles irgendwie beides und so. Ich frage mich dann immer, also ich merke das zum Beispiel bei Fotoshootings, ich nehme dann immer auch meine Gadgets mit, um so Behind-the-Scenes zu machen und sowas. In 90% der Shootings vergesse ich das, dass ich es dabei habe, weil ich in dem Moment bin und mich nicht noch um das andere kümmern möchte. Ich kann das einfach nicht und da bin ich dann limitiert. Ich weiß das.
Ja, 100% so. Genauso. Ich habe alle Gadgets
und
ich habe sie alle noch nie benutzt. Das macht mich fertig und da kommt schon die nächste Version raus und ich denke mir, Mann, ich muss doch erstmal wieder, ich weiß, und es ist so, ich mach doch jetzt noch nicht ein Handy oben drauf und ich habe die Go 3S und die dran, alle Dinger habe ich, ich benutze die ständig nicht.
Ja.
Ferdows sagt auch immer schon, warum machst du es nicht? Ja, ich weiß nicht, Digga, also ich bin im Kopf bei Foto.
Ja.
Ich denke ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, ich denke ja gedruckt und dann kann ich in Video nicht auch noch denken.
Das war die Frage, danke. Das war die Frage, die ich vorhin vergessen habe. Danke.
Ah. Wir haben da immer noch ein Bild gezeigt, ne?
Ja.
Ja.
Du weißt du was, wir machen irgendwann mal, vielleicht machen wir morgen einen Podcast, wir haben ja noch einen, wo wir ohne Palave einfach in die Bilder reingehen, wenn du das möchtest.
Du, das ist dein Podcast, ne? Ich kann da nichts
für. Jetzt hör auf, weil sonst vergesse ich die Frage wieder.
Ja.
Gedruckte Bücher, Fotobuch. Du hast gestern nämlich in dem Podcast gesagt, du denkst in Prints für dein Fotobuch. Habe ich das gestern richtig wahrgenommen, dass dieses eine Fotobuch noch nicht erschienen ist, über das du gerade nachdenkst?
Gut. Nee, aber bei allem eigentlich.
Ja.
Egal, welche Projekte ich habe immer irgendwas, also ob das ein Magazin, ob das eine Kampagne oder sonst was ist, ist manchmal falsch, weil manche Kampagnen werden gar nicht gedruckt, die kommen nur ins Netz, aber ich muss ja wissen, was am Ende rauskommen soll, damit ich so fotografieren kann. Fängt ja schon damit an, ob ich hoch- oder querformat fotografiere. Ne? Also, und das ist bei so Reisesachen oft schwer, weil ich sehr viel Hochformat fotografiere, aufgrund von, ich komme halt von Magazinarbeit und Kampagnen, die sind meistens hochkant. Jetzt mache ich Landschaftszeug und alle Reisefuzis machen alles Querformat und ich stehe da und mache dann hochkant und denke mir immer so, ja, vielleicht hatten die ja recht, keine Ahnung, aber ich denke halt sehr viel in Hochformat so und da denke ich halt an das Endergebnis.
Okay, eine Frage dann noch zu, Hast du eine Timeline für dieses eine Buch?
Nee.
Nee.
Lieber nicht. Wenn ich jetzt sage, das kommt, dann muss ich mich ja wieder beeilen und das will ich nicht.
Nee.
Nee, ich habe einen Titel, das hat was mit Glück zu tun. Und ich habe ja Interviews gemacht und so weiter und es beschäftigt mich halt noch, aber du fühlst es ja, wenn ich bin noch nicht ganz bei dem Punkt, wo ich sein will.
Ja.
Da muss ich mich noch ein bisschen hinarbeiten. Ich hätte genug Material, um 10 Bücher rauszubringen. Das ist echt schade, muss ich manchmal sagen, aber ich will es lieber auf den Punkt bringen und ja. das muss so ein Bauchgefühl sein.
Ja, schön. Danke.
Jetzt hören wir Bilder wieder
gucken. Hätte mich geärgert, wenn ich die Frage nicht gestellt hätte. Du hast noch ein Bild mitgebracht, was die Seele Balis ausdrückt.
Ja.
Das ist Folgendes. Auch hier, ich beschreib's mal. Und es fällt mir schwer, es zu beschreiben, weil ich ehrlich gesagt no clue habe, was es ist. Wir sehen...
Bitte? No clue.
Was, sind das Pflanzen oder sind das...
Nein, das sind die Banja, also das sind so... Im Bali werden... Neben den Wegen, ja, an jeden Straßen zu bestimmten Zeiten, meistens Vollmond oder so, werden solche Banja hinge. Das sind so Stecken, die werden an die Seite gesteckt. Das siehst du hier an der Seite. Wie riesengroße Bambusdinger, die, ja, gebogen sind mit krasser Verzierung, wo das dann irgendwas dann noch drunter hängt. Also je krasser verziert, desto wohlhabender diese Familie. Ah. Stecken die da rein und das bringt halt Glück und tralla, alles bringt da Glück, egal. aber das haben die in diesem Dorf, weil da fährt kein Auto lang und nix und auch kein Moped. In diesem Dorf ist es besonders schön und deswegen sind wir da extra hingefahren und da stecken, ist also ein altertümliches Dorf, wie es ganz früher immer überall war. Da ist noch kein westliches Plakat und hier kannst du deine Nägel machen. Ja, also das, was die Leute immer erzählen, dass Bali nur noch so aussieht, das stimmt nicht zwangsweise. Und das sind diese Bögen, die man, ja, da sieht, aus Bambus.
Mein erster Gedanke war, hör mal, das könnte auch ein Kleingartenverein in Bochum-Hammel sein.
Weiß ich nicht, der.
Nein, Quatsch. Also, was sehen wir auf dem Bild? Wir sehen einen Weg von unten links nach oben rechts, so in die Bildmitte reinlaufen. Wir sehen zwei Frauen, die sehr nett lächeln und in die Kamera gucken, auf dem Weg in deine Richtung, aus der du fotografierst. Sie tragen auf dem Kopf Körbe mit einem Inhalt, den ich nicht sagen kann. Beide haben wahrscheinlich typisch balinesische, richtig? Ja, mhm. Balinesische Kleidung an. Die eine rechts weiß-rot, so Weinrot, und die linke so ein bisschen gold verziert und auch weiß mit so einem Gürtel. Sie lachen fröhlich und links und rechts von diesem Weg ist Rasen und dann kommen die Hütten wahrscheinlich, die Häuser von diesem Dorf. Und dann ist dieses ganze Bild eingeframed nach oben hin und wieder runterführend von diesen hängenden, wie hast du sie genannt? Wie ist der Begriff?
Ich weiß es nicht 100%,
wie, okay,
die Dinger, also Banja weiß, also.
Ja, diese Bambus-Dinger
da.
Und die, ja, framen sozusagen diese ganze Szenerie nochmal ein. Es ist total wild und unruhig und trotzdem, also ich empfinde, wenn ich oben auf diese gebogenen Bambusdinger gucke, empfinde ich so eine gewisse Unruhe, aber gleichermaßen kommt sofort zu mir eine ganz entspannte Ruhe, wenn ich diese beiden Frauen mir angucke, die dir entgegenkommen.
Also ich finde es so lustig, wie du diese Bilder beschreibst, weil ich würde die so gar nicht beschreiben. Ich habe einen ganz anderen Fokus auf die Bilder.
Ja.
Oder für mich sind es erstmal, also das erste, was ich sehe, sind zwei Mädels,
ja,
die Opfergaben auf dem Kopf haben und traditionelle Kleidung, also ein Sarong und so.
Ja.
Und offensichtlich gehen die zu einer Zeremonie oder sowas.
Ja.
Das ist das. Und da denke ich mir so, ja, scheiß mal auf die Bildgestaltung. So,
ja,
aber was ist erstmal zu sehen? Was tun die da? Das ist für mich erstmal das Wichtige. Und warum tun die das vielleicht? Und was willst du mir eigentlich damit sagen? Das wäre mir deswegen. Und in Deutschland ist es sehr oft so, dass sehr viele Leute so Zweidrittelregelung und die Farbgebung und der Kontrast. Nein, scheiß drauf, Alter. Die Mädels, die gehen jetzt erstmal zur Zeremonie und ich bin dabei.
Ja.
Ich bin ja der Fotograf, ich bin ja in dem Bild, also theoretisch hinter der Kamera. Ich bin dabei, ich darf Teil sozusagen dieser Geschichte sein. Die kommen auch noch nach. Du siehst, dass die einfach gute Laune haben. Also nicht wegen mir, sondern einfach weil,
ja, ja,
ne, so. Du siehst dieses Gefühl von Bali und das, warum ich dir das Bild mitgebracht habe, ist, weil ich zeigen kann, guck mal, so sieht Bali aus. Das sind diese Dinger da, die da immer hängen, und so sehen die Straßen aus und so sehen die Mädels da aus, wenn sie da hingehen, und so ist Opfergabe, das ist sehr oft so, und da, ich kann darüber reden, was da passiert. Aber ob da der, weißt du, weil ich sag mal grafisch, wenn du mich als Grafiker fragst, sag ich, das ist Müll. Da ist ein Himmel, der, was ist denn diese Bildaufteilung? Was soll der Quatsch? Aber diese Fokus, gerade bei Reisefotografie, habe ich ganz anders, weil ich will, deswegen fiel es mir auch so schwer, wenn du sagst, bring mir mal 5 Bilder und so, jedes Bild muss, ich habe immer so Serien.
Ja, ja.
Da konnten ja auch noch andere Bilder dazu, wo jetzt was von der Zeremonie mitzusehen ist. Und was ich noch geiler fände, ist, wenn ich rein visuell es schaffe, die das Gefühl von dieser Situation zu geben und gleichzeitig auch vielleicht Informationen zu einer kulturellen Geschichte. Also, ne, wenn du, klar, ist es schwierig jetzt zu erklären, welches Zeichen heißt, warum, was und tralala, aber wenn ich dir gerade der Typ, den wir vorher hatten, so dieses, Alter, das scheint ihnen so wichtig zu sein, das ist ein erwachsener Mann, der heult, ey, was zur Hölle. Wenn ich dir das vermitteln kann, dann nimmt man das ganz anders ernst, und dann fehlt mir auch zum Beispiel, und das ist immer das Ding, was ich sage, gerade bei Ausstellungen, gib mal ein bisschen Text, sag mal was dazu, weil es, ne, so wie du es im Podcast eben machst, dass man sagt, guck mal, die sind so und so alt, deswegen kleiden die sich so, oder in dem Fall könnte ich dir sagen, die sind aus zwei verschiedenen Dörfern, das sehe ich jetzt schon so, weil sie unterschiedliche Sarongs anhaben. Und der Sarong zeigt, in welchem Dorf oder von welcher Gemeinde sie kommen.
Ja.
So können die sich auch unterscheiden.
Zu meiner Ehrenrettung. Wenn du mich hier gerade roastest.
Aber das ist dieser Fokus. Ich glaube, Travel-Fotografen, die das beruflich machen, die können das wahrscheinlich auch genau, die erklären das auch oft so, aber dann gibt's welche, die sagen, guck mal, hier ist alles blau und in der Mitte hast du rot und das ist das Mädel. Und sieht doch krass aus. Da kannst du als Riesenprint hinmachen. Und ich bin immer so, ja, das kann ich bei IKEA mir auch kaufen, ne? Weil das haben die als Stock sich irgendwo mal runtergeladen. Aber das ist ja, da ist ja keine Geschichte dahinter. Ja. Viel wichtig, also vorhin hast du gesagt, ist das deine Hand, die da drin wäre? Und vorhin habe ich schon überlegt, wäre das eigentlich geil oder fände ich das scheiße, wenn meine Hand drin wäre? Und eigentlich fände ich es sogar geil, weil das ist mein Bild dann. Das kann niemand nachmachen, weil es ja meine Hand so mäßig. Also wenn du, deswegen mag ich auch Weitwinkel, um nah dran zu sein und sowas. Das ist halt so, die Herangehensweise bei Travel für mich.
Ja. Ich muss trotzdem zu meiner Ehrenrettung noch sagen, so viel Zeit darf mir hier, gönne ich mir selber. Wir beschreiben das Bild ja für die Leute, die uns hören und die das Bild nicht vor Augen haben. Deshalb habe ich es einfach so beschrieben, so technisch beschrieben, dass die Leute sich was vorstellen können, wie das Bild ungefähr aussieht, um es dann abzugleichen später, wenn sie es sehen.
Aber die können ja auch mal ins Video gucken, weil es gibt ja auch Videos.
Natürlich, die verlinken wir auch natürlich alle in den Shownotes. Aber der Gedanke hinter diesem Podcast ist ja, dass die Leute sich Gedanken machen können durch die Fantasie, die wir anregen, wenn wir drüber sprechen. Das alles, was du mir erzählt hast, ist ja natürlich Vorwissen, was ich gar nicht haben kann. Also erstens war ich noch nie in Bali, zweitens war ich...
Mal Zeit dann.
Ne? Absolut. Zweitens war ich nicht in der Situation, so.
Ja.
Und dafür bist du ja da. Und darüber freue ich mich ja, dass du mir das dann erklärst. Ja, okay, beschrieben, geil.
Nee, aber das meine ich mit der Herangehensweise. Wenn du sagst, also das ist jetzt, das hat jetzt nichts mit dir oder mit, sondern allgemein. Der Fokus bei, wenn ich jetzt auch ein Travel-Buch angucke, dann frage ich mich immer, wenn du mir jetzt ein Travel-Buch gibst, was willst du mir damit sagen? Willst du mir damit überhaupt was sagen? Oder willst du ein Gemälde machen? Also willst du was an die Wand hängen, was für jeden, was auch immer? Und bei mir ist halt so, ich mag gerne, wenn da eine Geschichte dahinter ist, im Sinne, oder wenn auch eine grundsätzliche Message dahinter ist, die mir mehr gibt noch. Und vor allem, wenn ich jetzt es schaffe, sagen wir mal, wir würden jetzt hier in diesem Raum, würden wir Bilder hinhängen. Und ich schaffe das mit den Fotos, vielleicht auch mit der Farbe der Wand oder tralala, so eine Stimmung zu erzeugen, dass wirklich nicht jeder das in Theorie spürt, sondern wirklich, dass es wirklich so ist. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch Musik, Licht, alles Mögliche. Finde ich immer krass bei Ausstellungen, dass auf Musik und Licht wesentlich weniger Wert gelegt wird. Wo ich mir denke, ja, aber die Musik und Licht kann alles kaputt machen, ne? Oder alles oder, so krass verstärken.
Genau.
Also warum verzichtet man auf sowas? Das fände ich krass. Aber genau das, so versuche ich an Fotos ranzugehen. Deswegen sind zum Beispiel grafische Travel-Fotografen. Nehmen wir mal, ich mag gerne Steve McCurry, kennen viele Travel-Fotografen, ne? Finde ich total geil, weil er so ein bisschen so eine gute Mischung davon hat und halt aber auch da geile Stories dabei sind. Ich mag aber zum Beispiel total gerne Joey Lawrence, weiß nicht, ob du den kennst, joeyl.com, falls niemand sucht. Der hat auch dann mit Kampagnen in Verbindung auch so ein paar Sachen gemacht, aber der ist auch krass in die Länder reingegangen. Ich fand das immer geil, weil die Geschichten irgendwie, das ist nicht nur grafisch, sondern der ist mit der Phase One durch die Flüsse gegangen, weil er dort mit Lichttechnik und tralala die Leute richtig einfangen wollte. Er hatte nicht Holter die Polter, eventuell kommt da was, sondern nein, ich gehe dahin, um diesen Stamm so und so zu fotografieren. Und das ist meine Mission jetzt. Let's go. Das fand ich geil. Fand ich super stark.
Ja. Ja.
Viel Inspiration zu meinen Bildern für bekommen. Obwohl er deutlich jünger ist auch noch als ich, by the way.
Check das aus. Packen wir in die Shownotes. Einfach. Ja. Ne? Wir haben noch ein zweites Bild mitgebracht, ein drittes Bild mitgebracht. Ja. Du. Das ich hoffentlich richtig beschreibe. Jetzt fühle ich mich ein bisschen eingeschüchtert.
Nein, Quatsch. Aber ja, ich bin mal gespannt, beschreib mal so, was du siehst, ohne das Grafische zu sehen.
Oh mein Gott. Jetzt ist wirklich jetzt. Pressure. Aber
nein, aber das wird mich, nicht Pressure, es wird mich interessieren, ja. Was du in diesem Bild siehst, ohne es grafisch zu beschreiben.
Ich sag erst das Zitat, was du mir zu dem Bild geschickt hast, okay?
Okay.
Weil du hast gesagt, dass ein Priester in Bali, sagt man eigentlich in Bali oder auf Bali?
Auf Bali.
Auf Bali, genau. Auf Bali gesagt hat, man muss sich bereit machen für Glück und Pech. Und dazu hast du dann gesagt, passt dieses Bild eigentlich ganz gut, ne? Wir sehen auf dem, das sage ich jetzt nicht. Nein. Gott.
Nein, aber was wird jetzt mal nur so, wenn du den Typen da anguckst, was würdest du denn?
Also wir sehen erstmal, bevor wir, ich sag's dir sofort, aber wir sehen ein Porträt von einem älteren Herrn, der in die Kamera guckt, der weiß wahrscheinlich, dass er fotografiert wird und der sehr klassisches Porträt, wenn ich das mal so einsagen dürfte, also technisch gesehen, nee, ich will nicht direkt über das Technik gehen. Was das Bild mit mir macht? Ich habe ein kleines bisschen das Gefühl, dass die Möglichkeit besteht, dass er dich anlacht. Ich glaube, es ist ein, also man könnte das Bild als skeptisch interpretieren, aber ich sehe die Lachfalten links und rechts und gerade die im Bild, bei seinem linken Auge im Bild rechts, die Lachfalten interpretiere ich so, als würde er grinsen oder lachen oder lächeln. Das ist das, was mir auffallen würde.
Also das Ding ist halt dadurch, dass du nicht in Bali warst und so. Also ich habe eine Vermutung. Du kannst ja sagen ja oder nein. Also erstmal wird dir das nicht wahnsinnig viel sagen.
Nein, überhaupt nicht. Du hast gesagt, es ist ein Priester.
Ja.
Es ist ein Mann mit einem weißen Schnäuzer, mit einem das Licht ballert auch immer direkt rein.
Grundsätzlich das Bild, wenn das jetzt da hängt, das wäre ja erstmal scheißegal, wenn es jetzt nicht im Zusammenhang mit mir oder irgendeinem Zitat stünde, oder?
Also es wäre sicherlich mein lieber Freund Olli Hugo macht auch wundervolle Porträts von Menschen, die er einfach anspricht und fragt, ob er ihr Porträt machen darf. Mhm. Es kommen ganz viele tolle Gespräche und Situationen dabei raus. Mhm. Und das wäre ein Bild, das würde bei Olli ein bisschen anders aussehen, weil ihr andere Stile habt. Aber das könnte so von der Geschichte auch eins von Olli sein.
Guck mal, aber das ist eigentlich, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, das ist eigentlich für dich erstmal beliebig. Es ist erstmal wurscht.
Ich kenne die Geschichte natürlich nicht dahinter, ne?
Genau, und jetzt kommt der Punkt. Also schaffe ich es jetzt mit Bildern, dir die Geschichte zu erzählen? Ja. Muss ich dir die erzählen? Habe ich audiotechnisch und wir sitzen uns gegenüber, habe ich die Möglichkeit, dir das zu erzählen. Aber die Möglichkeit, die muss ich mir auch erschaffen.
Ja.
Weil sonst brauche ich dieses Bild nicht zeigen. Das ist den Leuten scheißegal.
Ja.
Mir aber nicht.
Ja.
So, verstehe ich. Nur ich darf von mir als Fotograf ja nicht davon ausgehen, dass nur weil ich das Bild jetzt geil finde und emotional sogar persönlich getoucht bin, dass andere das auch sind.
Ja.
Ja, vielleicht andere Leute, die in Bali sind, aber alle anderen denken sich ja, so what?
Ja.
Aber, und dem muss ich mich, da muss ich schon mir auch bewusst sein. Also es ist nur einfach mal Selbstreflexion. Voll. Ob da jetzt eine Fibonacci-Spirale oder das Grün gut zum Weiß passt, mir doch Latte, Alter. Ne, so, ich werde mir das Bild trotzdem nicht in die Bude hängen, wenn ich damit nichts zu tun habe. So, aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel, haben wir noch ein anderes Bild daneben oder sowas? Wenn ich dir jetzt noch ein, zwei andere Bilder zeigen würde, ah ja, guck mal, wir haben zum Beispiel diesen Mann mit dem Hahn da in der Hand. Jetzt merkst du schon, ja, guck mal, es scheint ja um Personen zu gehen, irgendwie. Wenn ich dir jetzt die zwei Bilder zeigen würde, würdest du sagen, ja gut, also, wir haben einmal den Priester und jetzt haben wir noch einen Typen mit dem Hahn in der Hand. Das könnten wir jetzt auch grafisch beschreiben, aber erstmal ist es ein alter Typ mit einem wunderschönen Hahn in der Hand und einem Vorhut. Und der sitzt da irgendwo im Dreck da irgendwo und offensichtlich in Bali. So, mehr würde ich jetzt erstmal
nicht. Erzähl mir bitte jetzt nicht, dass der Hahn geopfert wird.
Nein, noch viel schlimmer.
Noch viel schlimmer?
Ja, ja, klar. Aber machen wir uns nichts vor. Asien ist da ein bisschen anders. Aber kann ich dir auch gleich erzählen. Jetzt kann ich dir wieder direkt Geschichten erzählen.
Ja.
Der Witz ist ja, dass ich ja mit einer Porträtserie anfangen kann, etwas zu erzählen. Wenn ich es denn tue. Deswegen gehört für mich dieses Bild in ein Buch.
Ja.
Und nicht zwangsweise an die Wand.
Ja.
Es sei denn, es hat eine Headline und in Text, der bei einer Ausstellung möglichst kurz sein muss, weil ich keinen Bock habe, stundenlang irgendeine Scheiße zu lesen. Ich möchte gerne abgeholt werden. Und dieses Abholen, das möchte ich mit einem Buch machen. Und deswegen passen die auch zusammen, weil ich habe die Leute interviewt. Ich habe denen Fragen gestellt.
Ja.
Und warum ich dir den Priester geschickt habe, ist, gerade weil ich das für einen Podcast interessant finde und deswegen passt der sehr gut da rein, ist, ich habe den gefragt, was für ihn der Schlüssel zum Glück ist. Und dieser Priester hat nur gelacht, weil es ist schön, dass du es gesagt hast mit dem Lachen.
Er lacht, ne?
Ja. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, du stehst da und der lacht und du denkst dir, der hat mich wahrscheinlich nicht verstanden, weil ein Kumpel hat das halt übersetzt, aber habe ich gefragt, hat er mich verstanden? Ja, der hat mich schon verstanden. Ich so, ja, warum lacht der? Ist ja keine lustige Frage oder so. Habe ich nicht verstanden. Und dann sagt hat er nochmal gefragt und er sagt, ja, es geht ja nicht darum, das Glück zu finden. So, jetzt gehe ich dahin, stelle ihm die Frage und er sagt, es geht nicht um die Frage. Ist so, aber genau darum ging es mir am Anfang des Projektes, dass ich nicht die Antworten bekomme, die ich schätze, dass ich die bekomme. Nämlich, ja, Glück ist dies oder Glück ist das. Sondern er lacht und sagt, darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, das Glück zu suchen, sondern das Glück kommt ja zu dir. Aber das Pech kommt halt auch zu dir.
Ja.
Und es geht mehr darum, sich dazu bereit zu machen, beides empfangen zu können. Und darüber habe ich halt echt lang nachgedacht. So. Und dieses, ja okay, also, aber ich könnte ja auch Glück, zum Beispiel für mich ist so, ich kann ja Glück provozieren. Aber eventuell fühle ich dann, wenn ich viel Glück bekomme, fühle ich das Glück jetzt nicht mehr so, als wenn ich viel Pech habe und dann einmal Glück habe, als Beispiel. Ne? Kann man sich vorstellen.
Ja.
So, weißt du, diese Gedankengänge mache ich mir dann. Und dann für mich war das irgendwann, dann habe ich mir vorgestellt, das ist wie so ein EKG. Ne? Also bei mir ist so, ich habe ein High, finde ich geil. Und dann habe ich halt auch wieder ein Low. Und dann so. Und bei ihm ist halt das EKG sehr low. Ja. Das ist nur eine Linie fast so. Weißt du, für ihn ist halt alles scheißegal, kommt und geht und tralala und fertig. Und irgendwann bin ich tot. So, und für ihn ist so, da fängt übrigens ein neuer Circle an, weil alles ist im Hindu ist alles im Kreislauf, ne? Für ihn fängt das neue Leben an. Er wird ja wiedergeboren und alles fängt nur an und geht weiter und geht weiter und geht weiter. Und das fand ich halt so interessant, weil ich mir schon gesagt habe, ich verstehe ihn ein Stück weit vielleicht, weiß nicht, aber so, es hat mir eine gute Aussage gegeben. Trotzdem finde ich es geil, dass ich so heiß habe, die ich genießen kann. Und dazu muss ich nur akzeptieren, dass ich auch die Lows dafür kriege. Und damit kann ich besser umgehen. Und das finde ich dann spannend. Und wenn du jetzt den Priester dir anguckst, denkst du dir, krasser Dude eigentlich. Und wenn ich dir nur sage, dass der für seinen Priester-Dingselbums ja da 2 Jahre in einem Raum sitzen musste und sich weiterbilden musste und nicht den Raum verlassen durfte, es sei denn, einmal im Monat dürfte er von irgendeinem Bach Wasser holen und der Rest ist nur zum Studieren, dann muss der einmal sterben und wieder auferstehen, gibt's eine Zeremonie zu und tralala und dann, ich kann dir noch Stunden dazu erzählen, dann denkst du irgendwann so, krasser Dude, Alter. Yo, okay, und du verstehst mehr. Und jetzt wäre es noch schön, wenn wir wenn wir den Raum sehen und wie er lebt und dies und das. Und das gehört für mich zu einem Porträt irgendwie auch noch dazu. Ja. So, und so ist die Art und Weise, wenn man jetzt verstehen will, wie ich arbeite oder wie ich das cool finde, dann geht es halt mehr in die Richtung und dann lebt ein Porträt eventuell nicht nur von einem einzelnen Bild und jeder kann reininterpretieren, was er will, sondern halt vielleicht zu etwas, was am Ende dazu führt, dass Leute wirklich heulen, weil sie so ergriffen sind, Gänsehaut haben, weil sie das so krass finden und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das, was mich reizt an der Reisefotografie.
Bevor ich jetzt frage, was mit dem Hahn passiert ist, ich kriege gerade so, also erstmal will ich das Buch haben, wenn du es irgendwann veröffentlichst, weil ich jetzt schon unfassbar neugierig bin. Und dann frage ich mich, Himmel, wie willst du das alles schaffen, das Erlebte und den Kontext zu den Serien aufzuschreiben? Das ist ja so wundervoll und großartig. Das ist ja nicht nur ein Fotobuch, sondern wahrscheinlich einfach ein Geschichtsbuch.
Also meine Herausforderung ist halt so, ich könnte jetzt 10 Stunden über eine so eine Story mit dir quatschen, ja? Und dann fragt man sich, ja gut, dann kannst du ja ein Buch und dann ist das Buch fertig. Aber ich muss es irgendwie schaffen, mit Foto und Text es so hinzubekommen, dass du relativ schnell das wahrnimmst, was ich als Message rüberbringen will und dass das Buch insgesamt übergeordnet eine Message hat, die diese Variante, also das ist für mich meine Herausforderung, die ist wahrscheinlich nicht so leicht oder sowas, oder mir fällt sie jetzt nicht so leicht, aber ich habe schon eine Vorstellung davon. Und manchmal muss man sich dann einfach noch mal ein bisschen sortieren. Ich glaube, mit dem Rumgeschreibe ist es für mich schwieriger als die Fotos an sich, wobei ich beim Schreiben immer so schreibe, wie ich jetzt gerade mit dir rede. Ja. Also da kommt auch jedes kuriose Wort, was ich nutze, da mit rein. Mein Sohn tanzt hier schon vor der Bühne.
Ja.
Und meine Frau hat schon zweimal auf die Uhr gezeigt.
Ist das schon so? Habt ihr den nächsten Termin? Wir sind auch schon...
In 20 Minuten habe ich den nächsten Termin.
Weißt du was? Wir treffen uns morgen.
Wir haben so hart wieder über... Aber morgen reden wir dann noch mehr über Bilder, ne?
Ja, über Australien. Okay. Und morgen gehen wir nicht direkt rein mit irgendwelchen crazy Fragen. Ich mache trotzdem noch schnell ein Foto. Vielleicht kannst du dich einmal von unseren Gästen verabschieden, wenn du möchtest.
Ja, komm her, mein Sohn, komm. Ihr spaziert hier einfach rein. Willst du auch mal sagen, tschüss, Leute?
Tschüss, Leute.
Sehr gut.
So, wieder ein guter Abschluss.
Nächste
ne?
Podcaster.
Komm, wir machen ein Foto zusammen, Pippo.
Aha. Zunge raus.
So,
ihr Lieben, das war das beste Schlusswort. Schön, dass ihr zugehört habt. Es gibt noch eine dritte Folge mit Felix, in der wir wahrscheinlich auch wieder überziehen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Hören. Geht raus, macht schöne Fotos und ich bin thrilled auf das Buch. Vielen Dank, dass du da warst, Felix. Dankeschön.
Jetzt hat er mit 3 Wörtern geschafft, dass die Leute, die sich das anhören, gute Laune haben.
So, genau. Ciao.
Großartig.